Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey San, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Vor einiger Zeit schrieb mir eine Hörerin Judith. Sie schrieb: Lieber Jo, ich liebe deinen Podcast. Ich war im Sommer 5 Wochen in Schweden unterwegs und habe davor und währenddessen viele deiner Podcasts gehört. Und auch jetzt höre ich sie als Erinnerung an diese Reise. Ich lerne jetzt sogar Schwedisch. Das freut mich natürlich erstmal. Vielen Dank, Judith, für diese lieben Worte. Aber Judith schrieb dann noch weiter und hatte auch noch ein Anliegen. Denn am Ende der Mail folgte eine Frage bzw. eine Bitte. Nun zu meiner Frage. Kennst du schwedische Bücher, die man auch als Schwedisch-Neuling zum Lernen benutzen kann? Eventuell Kinder- und Jugendbücher, die etwas einfacher geschrieben sind, aber trotzdem interessant? Als ich diese Frage las, da dachte ich sofort an eine Person, mit der ich hierüber diskutieren muss. Jemand, der selbst Schwedisch unterrichtet, der Ahnung hat vom Schwedischunterricht, der selber viel liest und sich mit Büchern beschäftigt und der vielleicht ja sogar noch selber schreibt. Ja, und auch eine solche Person, die gibt es tatsächlich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie mir heute gegenüber sitzt. Herzlich willkommen bei Elchkuss, Carina Mittendorf. Hey!
Hey!
Ja, Carina, du bist Schwedischlehrerin, kommst ursprünglich aus Schweden, lebst aber schon seit vielen Jahren in Hamburg. Du hast dort die Sprachschule Svenska Intensiv aufgebaut, die du auch bis heute leitest. Außerdem hast du einen Buchblog, Punkt/Slut, auf dem du nicht nur, aber sehr viele schwedische Literatur besprichst. Außerdem schreibst du auch selber zum einen den Schwedisch-Sprachkalender, der Jahr für Jahr im Buske-Verlag erscheint, aber du schreibst auch kleine Geschichten. Das hat angefangen mit den sogenannten Westnoveller, so Geschichten von der schwedischen Westküste. Und jetzt hast du auch ein neues Buch noch veröffentlicht, die Stockholm-Noveller. Das sind deine Bücher, über die möchte ich gerne am Ende dieser Folge auf jeden Fall auch noch sprechen. Das heißt, du bist auf jeden Fall, man merkt es schon, genau die richtige Expertin für Judiths Frage. Sie sucht nach Büchern, die etwas einfacher geschrieben sind, aber trotzdem interessant. Und ich denke, da ist Judith auf jeden Fall auch nicht alleine. Bevor wir nun aber auf so unterschiedliche Bücher, deine Tipps, deine Hinweise, deine Literaturhinweise kommen, vielleicht noch eine ganz allgemeine Frage. Warum glaubst du eigentlich, sind Bücher oder grundsätzlich längere Geschichten überhaupt wichtig beim Lernen einer Sprache? Genügen da nicht auch diese kurzen Dialoge, die man irgendwie aus den Lehrbüchern kennt?
Also die kurzen Dialoge aus den Lehrbüchern, die behandeln ja gerade ein Thema. Und so spricht ja ehrlich gesagt kein Mensch. Und egal wie neu und frisch die Lehrbücher sind, sind die Lehrbücher immer noch Lehrbücher. Und so, um da ein bisschen ein Ohr an die Entwicklung der Sprache oder wie Leute wirklich sprechen und vor allem worüber die sprechen, da braucht man längere Geschichten, zusammenhängende Geschichten, wo es um irgendetwas geht, was Leute beschäftigt. Und wenn man dann auch schwedische Autoren, also ich bin ja immer jemand, der sagt, man soll neue Literatur lesen. Astrid Lindgren ist gut und schön, aber Astrid Lindgren sagt nichts über was über Schweden heute. Und wenn man Bücher liest, was relativ neu sind, lernt man nicht nur die Sprache und wie die Leute heute sprechen, sondern auch eine ganze Menge über die schwedische Gesellschaft. Und das finde ich mindestens so wichtig wie die Sprache lernen.
Ja, das geht mir auch so, dass man, genau, man hat zum einen natürlich auch spannende, interessante, gefühlvolle
Geschichten. Außerdem ist es ja auch interessant.
Genau,
das stimmt.
Genau.
Und
genau,
macht Spaß.
Sind, tolle Charaktere, es macht Spaß, genau. Aber genau, wie du sagst, man lernt eben viel über die Gesellschaft. Man kann natürlich auch sagen, man kann auch Astrid Lindgren Bücher lesen, weil man dann zumindest über die Geschichte Schwedens oder über das Leben vielleicht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwas lernen kann.
Ja.
Genau, aber so gibt es natürlich viele, viele Bücher. Ich erinnere mich da sehr, bei mir war ein so ein Buch von Henning Mankell, Danslehrerens Återkomst, wo es auch um diese Nazi-Vergangenheit ja auch von vielen Schweden oder geht, wo man sagt, da kann man durchaus in so Bereiche eintauchen, mit denen man vielleicht ansonsten gar nicht so in Kontakt käme vielleicht.
Ja,
fangen wir mal an mit denjenigen, die wirklich relativ neu Schwedisch lernen, die vielleicht auf A1, A2 Niveau sind, wie sieht es da mit Büchern aus? Hast du da hier Bücher, die du ganz besonders empfehlen kannst?
Ja, und ich empfehle, also ja, da bin ich für diese neue schwedische Bilderbücher. Also Petson und Findus ist ja schön und gut, aber neu ist er nicht. Und er sagt auch nicht so viel über, wie das Leben in Schweden heute so läuft. Wir benutzen ja Lehrbücher in unserem Schwedischunterricht hier bei Svenska Intensiv, also Lehrbücher, sage ich schon, Bilderbücher und auch ganz alte, zum Beispiel das älteste, das habe ich mir als Neuauflage kaufen müssen, das ist Elsa Beskows Sagan om den lila Gumman. Das ist von 1800, schieß mich tot, ich weiß es nicht mehr genau. Und das geht um eine alte Frau und ihr kleines Häuschen. Total unspannende Geschichte für erwachsene Menschen, aber man liest das schnell und das geht hier um Liten und Lila und Små, was natürlich interessant ist für unsere Schüler. Statt dass ich das zum tausendsten Mal runterbete, lesen wir das hier in dem Buch und besprechen das, was für eine Form das ist und so. Das ist dann gleich ein bisschen lustiger, als wenn man nur Tabellen guckt oder Grammatik übt oder so. Aber das ist ja kein Buch, der jemand kaufen soll und lesen, weil man liest das in 5 Minuten durch. Wenn man denn alleine lesen möchte, dann finde ich zum Beispiel das hier, Bara Rumpur, auf Annika Leone und Bettina Johansson, was natürlich auch ein sehr lustiges Wortspiel ist als erstes. Bara Rumpur, nur Popöchen oder nackte Popöchens. Und hier geht es um ein kleines Mädchen, die denn mit ihren Eltern in eine Schwimmhalle fährt. Und das sind so viele Sachen, die ich da benutze, um mit den Schülern darüber zu sprechen. Zum Beispiel, dass die Schweden alle immer einen Helm tragen und das ist die Mutter, der fährt und der Vater sitzt da vorne. Und hier am Ende sucht sie sich Lördagsgodis aus. Und das sagt viel über das Leben in Schweden heute und das finde ich spannend. Kann man viel darüber diskutieren, das sind auch ganz viele nackte Popöchens in der Dusche und das ist einfach dieser Gedanke, dass alle unterschiedlich aussehen und dass es nicht bewertend ist, was ich total schön finde.
Jetzt siehst du es natürlich nicht, Carina zeigt mir gerade die Bilder und zeigt mir auch das Cover und dieses Cover, wo man schon drei nackte Hintern sieht, das verspricht auf jeden Fall eine sehr amüsante Geschichte, oder? Es wirkt so, als wäre es amüsant und ein bisschen frivol vielleicht auch erzählt.
Nein, es ist nicht. Ja, für deutsche Augen okay. Vielleicht. Das ist es eben. Das ist überhaupt nicht frivol. Das ist stinknormal. Und die Mutter geht in der Sauna und die Sauna sitzt immer nur Frauen, weil das sind getrennt in Schweden. Also das ist etwas, worüber man sonst nicht nachdenkt. Aber das sind andere, eben anders. Und das ist viel Anlass zum viel zum Sprechen.
Also Bara Rumpur, dieses und auch das andere Buch, alle Bücher prinzipiell, die findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes, da werden alle verlinkt. Also wenn du jetzt auch die jetzt gerade nicht den Titel vielleicht noch nicht ganz verstanden hast, kannst du alles nachlesen in den Shownotes. Das sind das Bücher quasi, die relativ kurze Inhalte haben, wo man einiges über die Gesellschaft erfährt, aber du sagst auch Bilderbücher, das heißt auch Bilder, wo man nicht jedes Wort unbedingt verstehen muss, weil man vielleicht auch über die Bilder auch Erklärungen natürlich bekommt.
Ja, dann gibt es Bilderbücher, die ich einfach nur unfassbar hübsch finde. Und das ist Ritas Svans auf Helena Koch und Sara Held. Das ist einfach künstlerisch. Ich würde da Seiten rausreißen und aufhängen, weil die einfach hübsche sind. Die sind aber viel mehr Text. Also ich zeige dir ja mal, was zum Beispiel hier ist, wie es auf dem Dachboden aussieht, wo die Ratte wohnt. Die hat aber auch so eine kleine Botschaft, dass man das für sowohl Kinder als auch Erwachsene da was abgewinnen kann. Das sagt nicht so viel über die schwedische Gesellschaft aus, das ist einfach nur unglaublich hübsch. Rita Svans, wenn ich die Gelegenheit habe, sage ich immer, lies Rita Svans, weil es so hübsch ist.
Rita Svans, okay. Jetzt hast du gerade vorhin schon Pätzen und Quintus angesprochen. Und wenn ich an meine eigene Lerngeschichte zurückdenke, da haben wir natürlich mit Pätzen und Quintus gearbeitet. Das war, glaube ich, wahrscheinlich im A2-Kurs. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich denke mal, es war im A2-Kurs. Du sagst, ja, es ist nicht mehr so richtig aktuell. Also du sagst, es ist wenig sinnvoll, mit Pätzen und Quintus zu arbeiten, oder?
Nein, man soll damit arbeiten, was einen Spaß macht. Das ist das, was Sinn macht, ist das, was Spaß macht. Aber ich habe schon öfters Schüler gehabt, die dann mit Astrid-Lindgren-Geschichten angefangen sind. Schwedisch lernen, weil die Astrid Lindgren so sehr lieben. Da habe ich grundsätzlich nichts gegen. Ich liebe auch Astrid Lindgren, aber sie schreibt nicht leicht. Sie ist sehr erfindungsreich mit der Sprache gewesen. Und das sind Situationen, die Kinder heute oder nicht mal Erwachsene heute kennen. Und die Geschichten an sich sind immer noch toll. Weiß noch, dass ich mit meinem kleinen Sohn als Mio Min Mio gelesen habe. Oder Rasmus Pelufen. Rasmus Pelufen war das, glaube ich, besonders, weil das ist ja keine Fantasiewelt, sondern das spielt ja auf dem Land in den 30ern oder so. Und knapp 100 Jahre später habe ich das mit meinem Sohn gelesen. Und er hat ja nicht verstanden, wo die sind, wenn die sich hinter einem Holzschuppen verstecken und sowas. Er wusste nicht, was Brennholz heißt auf Schwedisch, weil das stapeln wir wenig hier bei uns in Hamburg. Das sind Situationen und das sind Wörter, die man nicht versteht oder die schwierig sind heute.
Ja, das ging mir auch so. Meine Erfahrung war hier mit Ronja Räubertochter ganz stark. Also eine tolle Geschichte natürlich, aber hier hat man ganz viel Slang, auch so Räuberslang noch hinzu.
Ja, aber die hat das den Lingen erfunden. Ich bin froh, dass ich das nicht übersetzen musste ins Deutsche. Weiß es nicht, wie das. Doch, ich habe es auf Deutsch gelesen auch.
Das war am Anfang durchaus ein bisschen ernüchternd. Das war wahrscheinlich schon am Anfang vom B1-Niveau und habe ich gedacht, okay, ich kann eigentlich schon ganz gut Schwedisch. Und dann habe ich hier versucht, Ronja Räubertochter zu lesen und habe am Anfang wirklich erstmal viel Bahnhof verstanden und viele Wörter überhaupt gar nicht verstanden. Und das ist, muss man, glaube ich, schon auch wissen, dass Astrid Lindgren nicht immer einfach ist. Genau. Und das ist auch bei Pätzen und Findus ging es mir ähnlich, weil hier auch natürlich ein sehr spezieller Wortschatz teilweise gebraucht wird.
Absolut.
Wo man sagt, vielleicht nur bedingt geeignet auf jeden Fall. Ja,
ja, also deswegen, also wenn man mit Bilderbüchern arbeitet, das ist ja immer ganz gut, weil man dann die Bilder als Unterstützung haben. Wir benutzen ja gerne Bücher, wenn wir im Unterricht zum Beispiel, hier haben wir ein, das ist nichts, was man sich kaufen muss, außerdem gibt es gar nicht mehr, Mollys Panda, das ist irgendwie eine Britin. Und dann geht es darum, dass sie ihren Panda sucht. Dann ist hier so ein Bild von der Waschmaschine und dann fragt man, ist die Panda in der Waschmaschine? Nein, ist sie nicht. Und dann ist das so eine kleine Luke, die man aufmacht und dann lachen die Schüler, weil das dann irgendwie lustig ist. Und dann kann ich auch noch gleichzeitig fragen, wo ist das Waschmittel? Ja, das ist vor dem Waschmaschine. Und was ist auf der Waschmaschine? Gar nichts. Das macht das Präpositionenlernen ein bisschen einfacher, aber das ist kein Buch, was ich sagen würde, das müsst ihr euch unbedingt kaufen. Das ist nicht so spannend.
Das sind auch weniger für den privaten Gebrauch, sondern vielmehr eben für den wirklichen Sprachunterricht dann, wo man sagt, genau, man kann Präpositionen üben oder so.
Ja, ja, wir benutzen ja alles. Zum Beispiel hier habe ich denn das alte Europaspiel von meinen Kindern. Und da steht, welche Farben, dann kann ich fragen, welche Farbe hat die Fahne, wie viele Einwohner hat Finnland und so. Und dann üben wir die Farben und dann üben wir die Zahlen. Einfach nur, um Abwechslung in den Unterricht zu kriegen.
Jetzt haben wir gerade über so Bilder oder Kinderbücher gesprochen, die gerade auch für schwedische Neulinge geeignet sind. Ab wann würdest du, also ab welchem Sprachniveau würdest du das Lesen von ganzen Romanen empfehlen?
B2. Also sonst ist es echt eine Frustgeschichte. Und man soll dann nicht mit, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, was schwer ist auf Schwedisch, also nicht Nobelpreisträger Schwedisch anfangen, sage ich mal, sondern eher mit Büchern. Zum Beispiel Henning Mankell ist ganz gut, weil das ist spannend und er hat immer so eine Erzählstrang, die man folgen kann. Er geht nicht so furchtbar viel zurück in eine Vergangenheit oder in verschiedene Ebenen und so. Also wenn er das macht, zum Beispiel Dunstan's Återkomst, ist es immer ganz klar, dass der Rückblenden ist. Aber was ich empfehlen würde zu Anfang sind Bücher, die so in chronologische Reihenfolge erzählt werden, weil das sonst schwierig ist, den Faden zu behalten. Ich finde auch, dass man den Weg über Jugendbücher machen könnte, so Young Adult ist interessante Themen und ist ein kleines bisschen einfacher geschrieben als normale Romane für Erwachsene, obwohl ich das eigentlich Quatsch finde, die Unterscheidung. Man soll das lesen, was einen interessiert oder was Spaß macht. Und ich finde ja Kurzgeschichten ganz toll. Hier habe ich ein Buch von Elin Nilsson, Werder und Wattern. Das ist ein Kurzgeschichtenband mit 7 Geschichten und die sind so unterschiedlich lang, 20, 30 Seiten, also nicht so eng beschrieben. Und als ich das las, ich glaube, ich hatte das nicht bestellt, das kam einfach mir zugeschickt vom Verlag, Alphabeta Verlag. Und ich habe es einfach angefangen zu lesen und dachte, das war so toll und dachte zuerst nicht, ist das für Jugendliche? Ist das für Erwachsene? Für wem ist es überhaupt? Das habe ich auch im Unterricht benutzt, weil die Geschichten nicht so lang sind. Und das ist wirklich ein toller Tipp.
Es geht um Unterwasserwelten wohl, aber in welcher
Nein,
Form?
Es ist
eine Metapher.
Es geht überhaupt nicht um Wasser. Ja. Ja. Mhm. Es geht gar nicht um Wasser. Das ist einfach nur ein Name von dem. Das sind verschiedene Geschichten einfach. Also hier auf der Rückseite, att komma hem från semestern och förstå att något har förändrats för alltid. Att vara den som sviker och överger trots att man vet att man inte borde. Das finde ich besonders schön zu lesen, weil dann ist der Erzähler derjenige, der was macht, was man nicht machen sollte, aber ihr geht's auch nicht gut dabei. Att få en ny vän och upptäcka något fantastiskt, att hitta en magisk snäcka som visar vägen. Also das ist wirklich Geschichten, das ist zwischenmenschliche Erzählungen, was passiert, wenn man nicht mehr Freund sein möchte oder wenn man eine neue Lebensphase eintritt. Hier ist ja häufig die Pubertät, aber für erwachsene Menschen wie wir, die Pubertät hinter uns haben, wir haben ja trotzdem neue Lebensphasen und da passiert Sachen. Und deswegen kann man die sehr gut nachvollziehen.
Also sagst du auch quasi, Geschichten zwar Thema Pubertät, also vielleicht tendenziell eher für Jugendliche, aber die man auch als Erwachsener sehr, sehr gut lesen kann.
Absolut. Also ich bin ein großer Fan von Young Adults und wenn Leute dann sagen, auf Schwedisch sagt man Lässwacker, wenn man keinen Bock hat zu lesen oder kein Buch scheint einen interessant, dann sage ich, greif zu Young Adult, weil das ist immer gut. Die Geschichte fängt sofort an, weil Jugendliche musst du sofort auf den Haken haben und kannst du nicht 48 Seiten irgendwas erzählen über das Wetter, das interessiert kein Mensch, sondern die Geschichte wird immer nach vorn getrieben. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das hier ist ein von den besten, den ich kenne. Die Schweden haben super viele Bücher für Jugendliche. Und da könnten wir einen extra Podcast drüber machen.
Können wir gerne vielleicht nochmal machen, ja, natürlich. Hast du noch weitere Empfehlungen? Du sagst, das sind
ja
so Highlights vielleicht?
Ja? Ein Highlight ist auch, weil es einfach so wunderhübsch ist, es ist ein Gedichtbuch, Dikte för unga, utan att du vet. Das kann man lesen. Das ist so gereimte kleine Geschichten, Gedichte. Und wenn Leute sagen, ich kann mit Gedichten nichts anfangen, das macht nichts. Du kannst mit diesem Buch trotzdem was anfangen. Das ist einerseits das Gedicht, da lesen wir das Gedicht und gucken, ob da irgendwelche schwierige Wörter sind. Und dann, was für ein Gefühl das auslöst, worum wir denken, dass es geht oder worum es auch gehen könnte. Mhm. Und das habe ich für alle möglichen Niveaus benutzt, von A2 bis C.
Okay, lyrische, also Gedichte, Lyrik ist ja durchaus schwierig, weil es sehr verdichtete Sprache ist, wo in wenigen Worten viel ausgedrückt wird. Wie ist es da? Sind die trotzdem leicht verständlich?
Ja.
Oder?
Ja. Ja, die sind sehr leicht verständlich, weil es für Dikte für Unge ist, aber die sind nicht platt. Das finde ich auch das, was, wenn man dann auf einem gewissen Sprachniveau ist, dann interessiert einen die Themen nicht von Kleinkinder, also wie man lernt, auf Töpfchen zu gehen oder wie es ist im Kindergarten und so, dass irgendwann mal ist das vorbei, das Thema ist nicht mehr so interessant. Und dann sind denn Jugendbücher eine andere Position und das ist schon interessant. Und Gedichte kann man dann immer, also wenn man sagt, wenn ich meine Schüler sage, nächste Woche werden wir Gedichte interpretieren, dann sind die alle krank. Das will keiner. Das erinnert an der Schulzeit und ist furchtbar. Da muss man Schillers die Glocke oder was weiß ich, was ihr gelesen habt in deutschen Schulen. Hat jedenfalls nicht so viel Spaß gemacht. Aber das hier, das geht ja, ich sage immer, das ist nicht hier richtig und falsch, sondern das geht um, was ist bei dir? Was passiert bei dir, wenn du das liest? Und das ist das, worüber man spricht. Und wie man die Doppeldeutigkeit zum Beispiel hinkriegt oder so. Also das habe ich eine Zeit lang andauernd benutzt, weil es einfach so viel Spaß macht, das zu machen.
Mhm. Schön, das macht neugierig auf jeden Fall. Da werde ich mir, glaube ich, auch gleich besorgen, dieses Buch.
Ich bin ja sehr großzügig. Ich kriege ja immer so viele Bücher zugeschickt, weil ich Rezensionen schreibe. Und bin immer, wenn jemand interessiert ist, dann sage ich, jo, da schicke ich dir das Buch. Dann bin ich es los. Aber die hier, die schicke ich dir nicht, Jon. Die sind so gut, die brauche ich immer wieder.
Ich werde sie mir selber kaufen. Das ist okay. Ganz grundsätzlich, wenn du, vielleicht können wir das mal kurz einschieben, wenn du Bücher, schwedische Bücher kaufst, kaufst du die über einen schwedischen Versandhandel oder kaufst du die in Schweden, wenn du mal in Schweden bist? Also oder wie kommst du an schwedische Bücher ran?
Man kann ja ganz viel runterladen von und zu hören, Storytel und so, wenn man hört, und man kann das auch lesen, das da, oder in der Bibliothek, wenn man ältere Sachen haben möchte. Tatsächlich kriege ich, bin in der glücklichen Lage und habe bei vielen Verlagen sozusagen ein Rezensionskonto und sagen, die hätte ich gerne, und dann schicken die mir die. Okay. Aber ich lasse die dann zu meinen Eltern in Schweden schicken, weil viele nicht Bücher nicht im Ausland schicken, sondern nur Dateien. Mhm. Und als E-Buch, wenn ich über ein Buch schreiben möchte, das sieht es aus wie hier. Da sitzt da Zettel drin und ich schreibe was und die knick oben und so. Also die Bücher, wenn ich die gelesen habe, so richtig gelesen, sehen nicht mehr schön aus. Aber das ist mein Arbeitswerkzeug und ich brauche das, wenn ich nachher darüber schreibe, weil sonst finde ich nie im Leben diesen Zitat, den ich interessant fand. Und deswegen wähle ich den Weg, dass die mir das zu meinen schwedischen Adresse, also zu meinen Eltern schicken, und dann hole ich die da ab. Wenn es ganz not am Mann ist, bestelle ich auch von schwedischem Versandhandel. Wenige, die im Ausland schicken, und die sind unverschämt teuer.
Das ist ein bisschen das Problem, dass man relativ viel Versandkosten natürlich bezahlt, ja. Bei Bokus zum Beispiel.
Ja. Ja. Ich mache das ja manchmal, weil wir Lehrbücher brauchen und wir irgendwie einen neuen Kurs haben und das nicht anders geht. Dann verteilt sich das dann auf viele, dann geht's.
Genau. Aber für diejenigen, die natürlich auch öfter in Schweden sind, da kann man sich auch so eine kleine Liste zusammenschreiben und dann in Schweden selber in den Buchhandel gehen und
in Schweden
shoppen.
In Schweden haben die ja auch die wunderschöne Variante, dass Köp 4 betala für 3. Das heißt, man kann nur 4, 8, 12, 16.
Ja, es ist ein guter Marketing-Trick, weil ich hier jedes Mal, wenn ich da im Buchhandel bin, ich kaufe mindestens eigentlich immer 4 Bücher. Ja.
Ja, weniger geht irgendwie nicht.
Genau. Okay, hast du noch weitere Bücher auf Lager, die du vorstellen magst?
Ich habe ein Buch, was ich gerade nicht gefunden hatte. Ich hab das wahrscheinlich verliehen oder anders einsortiert, weiß ich nicht. Die heißt Elin Persson und schreibt Jugendbücher, die so unter die Haut geht, die sind so kleine Heftchen, aber die gehen so unter die Haut, dass man die nicht in einer Sitzung lesen kann, weil die hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Der Afghanske Sörner, ne? Und dann schreibt sie über junge Araber, oder ich weiß nicht genau, Afghanistan kommen die, oder nach Schweden als ernsthaft kommende Flüchtlinge. Und Elin Persson hat selbst als Betreuerin in so einem Heim gearbeitet. Wie sie schreibt dann aus der Pflegerperspektive, sage ich mal. Und das ist so unglaublich gut. Das ist auch ein Jugendbuch, was für Erwachsene nahezu unerträglich ist.
Wie du auch anfangs auch gesagt hast, werden da wieder gesellschaftliche Problemfeld oder Dinge aufgegriffen, wo man sich dann ja auch dann wieder mit beschäftigen kann. Und wenn man sich auch mit Schweden an sich beschäftigen möchte, wo dann eben Literatur einfach einen wunderbaren Zugang dazu liefert.
Ja, schwedische Politik, wie ist denn die Flüchtlingspolitik in Schweden? Warum hat man das so gemacht? Was passiert mit Menschen, wenn das umgesetzt wird? Mhm. Das ist super, super, super toll. Mhm. Kein leichtes Thema.
Wenn ich dann meine Zeit zurückdenke, dass ich habe Bücher gelesen, das liegt jetzt auch schon 20 Jahre wieder her, als ich Schwedisch gelernt habe. Das heißt, es sind keine Bücher, die mehr aktuell sind, aber ich habe auch mit Jugendbüchern viel gelernt, und da kann ich dir nur zustimmen, dass dieser Zugang über Jugendbücher, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter ist, weil die Themen einfach interessanter sind als jetzt bei den klassischen Kinderbüchern und man viel über so auch Alltagsmentalitäten, Alltagssprache auch viel mitbekommt. Bei mir war es zum Beispiel damals von Sarah Kadefors, Sandur / Ida, eine klassische, ja,
Liebe. Die schreibt immer noch und die ist immer noch gut.
Ja, es ist gut und das ist eine klassische Geschichte, auch Sandur, der ein Junge aus Göteborg, Ida aus Stockholm, die sich im Chat treffen und erstmal sich Lügen erzählen von sich, wer sie eigentlich sind und dann irgendwann mal treffen sie wirklich aufeinander und ja, sie stellen fest, die Internetwirklichkeit, wie sie sich vorgestellt haben, stimmt nicht ganz mit der tatsächlichen Realität überein. Eine klassische Jugendgeschichte, aber eben sehr nett erzählt und sehr eben alltagsnah. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer bei Jugendbüchern, was sehr, sehr Schönes ist.
Sarah Kadefors kann ich nur empfehlen. Die ist einfach toll. Die hat auch ein Buch geschrieben für Erwachsene, Kastmeliten Kniv. Ich erinnere mich, der Titel ist einfach großartig. Es ist ewig hier, aber sie ist toll.
Ein anderes Buch, an das ich mich noch gut erinnere, war von Annika Thur, N.Ö. E. Horvet, Eine Insel im Meer. Und das war auch etwas super spannend. Da ging es um zwei österreichische, es waren österreichische Kinder, die 1939 nach Schweden geschickt worden sind, weil die Eltern eben, oder weil sie Juden waren, und dann in Schweden aufgenommen worden sind als Schutz vor den Nazis und dann aber in dem Scherengarten vor Göteborg auf eine einsame Insel in eine Pflegefamilie kommen und dann natürlich auch fern der Heimat irgendwo da weit draußen auf so einer kleinen Insel lebten und eine sehr, sehr eindrückliche Geschichte und wo man auch wieder viel über die schwedische Geschichte eben auch erfahren kann. Und da, glaube ich, sieht man schon, mit Büchern kann man viel, eben nicht nur die Sprache lernen, sondern eben auch viel anderes noch lernen. Das ist, glaube ich, etwas, was Bücher, Literatur einfach ausmacht. Und es sind eben schöne Geschichten. Ja,
ja, so ist es.
Und was noch hinzukommt, was ich eben auch sehr, sehr schön finde, wenn man ein Buch gelesen hat, das ist ja auch ein Erfolg.
Absolut.
Also gerade wenn man Schwedisch lernt und dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich meinen ersten Roman, wie auch immer, fertig gelesen. Das ist ein gutes Gefühl einfach.
Das sagen wir auch immer, oder ich jedenfalls, wenn wir ein Buch gelesen haben. Jetzt hast du ein schwedisches Buch gelesen, das kannst du jetzt abhaken. Auch wenn das so ein Kinderbuch ist für Kinder unter 3. Aber das ist egal, du hast ein Buch gelesen, das ist toll. Mhm.
Jetzt haben wir am Anfang schon gesagt, diese klassischen Kindergeschichten, Bilderbücher sind vielleicht eher für A1, A2-Niveau. Romane, hast du gesagt, B2-Niveau. Jetzt klafft hier so in der Mitte so eine Lücke, B1-Niveau. Das sind ja wahrscheinlich auch relativ viele. Und da gibt es diese Letlast-Romane.
Ja, von Letlast-Verlag. Das gibt es ja viele verschiedene, aber ich greife immer zum Original Letlast-Verlag. Die sind einsprachig schwedisch, da gibt es keine Lexikas oder sonst irgendwie was, sondern die sind nur auf Schwedisch. Und die gibt es in 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen nachzugucken, aber ich glaube, die heißen Lättast. Wenn man dann mit Lättast anfängt, dann kann man da gleichzeitig fast mit den Bilderbüchern anfangen, weil dann sind das leichtere Bücher, leicht zu lesen. Mhm. Aber es geht um erwachsene Themen. Also neu in einem Land oder was weiß ich, wie finde ich eine Arbeit, wie komme ich in der Waschküche, schwedische Waschküche, klar.
Wichtiges Thema.
Sehr wichtiges Thema, weil da treffen die Welten aufeinander. Und die sind gut. Und manche Leute fühlen sich veräppelt, wenn ich sage, wir lesen jetzt ein Kinderbuch. Und finde, ich bin aber kein Kind, ich will keine Kindersprache lernen. Dann sind diese Bücher wirklich gut. Mhm. Und ich mache ja, bei Svensk Intensiv haben wir ein Angebot, das heißt Bokcirkel. Und das habe ich ja schon jahrelang gemacht mit ganz normalen schwedischen Romanen. Und dann treffen wir uns je nach Dicke des Buches 4 bis 5 Mal und besprechen das dann. Und das habe ich auch, und dann ist es ja eher so Buchzirkelthemen über, wie empfindest du die Protagonistin oder warum macht sie das jetzt so oder findest du das interessanter als das und so. Dann haben wir jetzt neuerdings auch Buchzirkel für die Letlast-Bücher. Und dann ist das nicht, geht es natürlich um die Geschichte, aber hauptsächlich um Schwedisch mehr zu lernen. Dann kann das sein, dass ich ein Thema ist denn Verben, dann gucken wir, was für Verben kommen davor, was ist denn interessant, was ist denn anders und wie werden die dekliniert vielleicht sogar. Oder ein Thema kann dann Adjektive sein oder sowas. Und dann guckt man da mehr auf solche Sachen. Das machen wir in den normalen Buchzirkeln nicht. Aber in den Letlast-Büchern machen wir sowas.
Und wie bewertest du diese Lettlest-Bücher so vom Ästhetischen her? Geht viel von der Schönheit der Sprache verloren?
Das wenn geht ja so nicht um Schönheit, ja. Sondern das geht ja um Verstehen. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also es gibt ja auch so schwedische Klassiker, der dann neu erzählt wird. Zum Beispiel habe ich mit einer Gruppe mit Kejsaren av Portugalien von Selma Lagerlöf gearbeitet. Die Geschichte von Kejsaren av Portugalien wird auch da klargestellt, aber es ist ziemlich mit dem Holzhammer sozusagen erzählt, weil Selma Lagerlöf natürlich einen ganz anderen eigenen Stil hat, aber das können meine B2 oder C1 kaum ertragen, sage ich, oder verstehen, weil es einfach so schwer ist. Mhm. Sie hat eine ganz besondere Sprache. Und da sind ja viele Schweden heute, die finden, dass das so anstrengend ist zu lesen. Und dann bekommt man diese tolle Geschichten nicht. Und dann finde ich, ja, dann liest die so. Da bin ich schmerzlos. Also für mich ist es nicht wichtig, zu sagen, ich habe selber Lagerlöf in Original gelesen und nichts verstanden. Dann liest die doch lieber als Lettlest und verstehe, was sie dir sagen will, was die Botschaft ist. Das reicht doch.
Genau, weil das ja auch immer was Wichtiges ist. Es muss ja Freude machen. Ja. Und und das ist das, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja.
Ja. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann machst du es auch nicht.
Ja, ja. Jetzt habe ich vorhin schon angekündigt, du schreibst auch selber. Vor ein paar Jahren ist die Sammlung von kürzeren Geschichten im Buch Bestnovelle erschienen. Jetzt vor kurzem eben folgten die Stockholms-Novelle. Im Vorwort schreibst du, dass so ein wichtiger Grund auch fürs Schreiben dieser Geschichten war, dass du eben diese Lücke wahrgenommen hast, von der ich auch gerade gesprochen habe, so dass es manche Lettlest-Bücher gibt, die du aber dann vielleicht zu leicht empfunden hast. Auf der anderen Seite eben Romane, die dann aber noch zu schwer für Schwedischlernende sind.
Der Schritt dazwischen ist zu groß.
Und das ist so der Grund gewesen, weshalb du dann sagst, jetzt muss ich mich selber an die Tastatur setzen und schreiben anfangen.
Nee, das war nicht so, dass ich das selbst gesagt habe, sondern das war ein Kollege, der das gesagt hat. Wir haben einmal darüber, wir waren auf einem Seminar in Berlin, ich weiß genau, wo wir standen, als er das gesagt hat und mir das klar wurde, ja, stimmt, er hat recht. Weil es ging um eine Literatur in Sprachunterricht und dann haben wir beide gesagt, ja, für unsere Schüler da auf dem B-Niveau ist es schwer, weil wir können dann nicht sagen, das ist jetzt gerade Top 10 in Schweden, wir lesen das, weil die das nicht verstehen, dass es zu schwer ist und dass es zu schwergängig ist. Und wenn man dann ein gewisses Niveau erreicht hat, dann möchte man auch nicht mehr Lettlest lesen. Dann wird das zu leicht oder zu einfach. Und dann hat er gesagt, ja, man bräuchte was dazwischen, so eine Brücke dazwischen. Und dann haben wir gesagt, ja, das weiß ich gar nicht, was das sein könnte. Und dann haben wir da hin und her überlegt und dann sagt er, ja, das brauchen wir, das muss so und so aussehen und wo kriegen wir das denn her? Ich sagte, ja, da musst du das schreiben eben.
Wie gehst du da prinzipiell ran? Also wie findest du die Geschichten? Oder du hast ja durchaus auch einen didaktischen Anspruch, dass man auch etwas auch lernen oder mitnehmen soll. Was sind so deine Kriterien für die Auswahl oder für die Entwicklung der Geschichten?
Erstens, dass es nicht so viele verschiedene Ebenen und Zeitsprünge und Gedanken und sowas sein soll, sondern dass es einfach erklärt ist von, wenn ich einen Tag erzähle, fängt es an mit ich stehe auf und es hört auf mit ich gehe ins Bett, weil es leicht sein zu folgen, was passiert. Ich möchte, dass es ein geografischer Ort ist, den man auch folgen könnte, dass man weiß, jetzt sind wir in Göteborg und dann liegt nicht die Oper neben der Staatsbibliothek. Das ist weit zwischen, nicht, sondern dass es dann, ich bin im Café Brujulen und dann gehe ich über die Kanal, dann bin ich bei Tyska Kyrkan. Dass das sowas muss stimmen, dass man dann auch ein bisschen was von der Gegend erfährt. Und dann versuche ich, Alltagswörter zu benutzen, die man einfach braucht, wenn man Schwedisch lernt. Nicht so literarisch, sondern eher alltagspraktikabel. In einem neuen Buch habe ich eine Geschichte von drei Jugendliche, die irgendwie mit dem Hund unterwegs ist. Oder sind die mit dem Hund unterwegs? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ein Hund kommt vor. Und das geht ja einfach darum, um Vokabeln zu Schule, zu Hausaufgaben, zu sowas zu lernen. Weil das ist den Alltag von vielen Menschen, die Schwedisch lernen. Wir haben ja auch viele Leute, die dann das Ziel haben, nach Schweden zu ziehen. Dann ist es gut, wenn man was über das Schulsystem erfährt, zum Beispiel. Und das versuche ich dann in meine Geschichten zu verarbeiten. Also das ist ja wirklich literarisch, das ist ja nicht Literatur in dem Sinne, das ist einfach Gebrauchsgeschichten. Und zwischendurch gibt es so kleine Kästchen mit Grammatik, wo man dann Sachen nochmal wiederholt, was alle können sollten. Und dann gibt es kleine Übungen und am Ende ein Fazit. Also man kann damit selbst arbeiten oder man kann das auch in eine Gruppe machen.
Und das finde ich eigentlich auch was sehr, sehr Schönes. Man kann ja auch einfach sagen, ich will einfach nur die Geschichte lesen und ich ignoriere diese Kästen beispielsweise gerne und überspringe sie. Oder man kann dann, wenn man möchte eben, aber nur ist ein Angebot letztendlich, wenn man will, kann man dann noch tiefer eintauchen, noch was wiederholen oder eben dann ein grammatikalisches Phänomen oder Wortschatz noch
wirklich. Und man kann die auch hören.
Kann ich wirklich.
Die gibt es auf der Webseite, sind die eingelesen von einem schwedischen Schauspieler, der hier in Hamburg lebt, der heißt Peter Bjelle und der macht das ganz toll. Es ist richtig schön, die zu hören.
Kann ich nur empfehlen, es wird auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen auch eine ausführliche Rezension auf elchkus.de auch zu dem neuen Buch geben. Du findest auf jeden Fall den Link zu den Büchern in den Shownotes, aber die kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es eben kurze Geschichten sind, sind ein bisschen überschaubar, man muss da nicht, keine Ahnung, 200 Seiten oder 250 Seiten lesen, sondern es sind eben kurze Geschichten, man ist relativ schnell durch und man erfährt eben auch einiges über verschiedenste Dinge, die in irgendeiner Weise mit der schwedischen Gesellschaft zu tun haben und lernen viel Alltagssprache, genau. Dann würde ich sagen, könnten wir hier einen Punkt setzen, außer du sagst, du hast noch irgendwie eine wichtige Sache oder ein wichtiges
Ich habe eine sehr wichtige Sache. Ja. Den Kalender schreibe ich nicht alleine. Den schreibe ich mit meiner Kollegin Elisabeth Gerber-Andelius. Und wir sind ein Team. Keiner von uns könnte den Kalender alleine schreiben. Das ist unfassbar viel Arbeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit und wie viel Zeit wir da reinstecken.
Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, habe ich am Anfang vergessen. Elisabeth ist auch Schwedischlehrerin bei dir an der Sprachschule. Ja. Das heißt, ihr arbeitet auch jeden Tag zusammen. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wenn man ein Buch liest, werden ja früher oder später Wörter auftauchen, die man nicht kennt. Meist versteht man aber so den Sinn oder kann sie den Sinn trotzdem erschließen durch den Kontext und so weiter. Wie würdest du hier vorgehen? Hast du da einen Tipp an der Sprachlernende? Würdest du eher jedes Wort gleich nachschlagen, auch wenn dann sozusagen der Lesefluss unterbrochen wird? Oder sagst du, nee, lieber über unbekannte Wörter hinweglesen und in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwie so einschleift irgendwie? Hast du da einen Tipp?
Ich glaube, das ist sowohl Typensache als auch Ambitionssache. Was will ich? Will ich eine gute Geschichte lernen oder will ich schwedisch Vokabeln pauken? Es kommt ganz darauf an, was man vorhat. Ich kann ja sagen, als ich Deutsch gelernt habe, dann habe ich das irgendwann mal gemacht. Dann habe ich mich hingesetzt und jedes Buch und ich habe, das vergesse ich nie, Anna Segers Das siebte Kreuz gelesen. Das Buch fällt auseinander bei mir, weil ich da auf jede Seite 48 Wörter unterschrieben habe und dazu geschrieben habe, wie die auf Schwedisch heißen. Und das kann man machen, aber Spaß macht das nicht. Dann ist es ein Arbeitsangang. Wenn man das machen möchte und viele Wörter lernen möchte, dann kann man das machen. Aber wenn man nur einfach Spaß an der Freude hat, dann lass es.
Okay, gut. Ja, das kann man sich, glaube ich, nur anschließen. Ja, vielen, vielen Dank, Carina, dass du dir die Zeit genommen hast, für diese Bücher zum Schwedischlernen vorzustellen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir uns nochmal irgendwann mal zu einer weiteren Folge treffen könnten, wo es dann vielleicht um aktuelle schwedische Literatur geht, was gerade so auf dem Büchermarkt erschienen ist, was du sehr empfehlen kannst, vielleicht auch, vielleicht dann eben auch eventuell in der deutschen Übersetzung, wenn jemand sagt, das ist mir noch zu hoch, das kann man ja auch machen, kann ja auch einfach schwedische Bücher in der deutschen Übersetzung lesen und dann somit auch über.
Ja, da muss man aber gut an die Übersetzung gucken, weil manche Übersetzer rate ich von ab.
Okay, gut, das können wir dann genau in der nächsten Folge vielleicht machen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich danke dir.
Ich danke, dass ich dabei sein durfte und über meine Herzensangelegenheiten sprechen, weil ich fühle mich, also in Schweden gibt es Läs-Ambassadeure und das würde ich so gerne mal sein.
Ja, das warst du ja heute zumindest ein bisschen, genau. Also, tack så mycket, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Tack själv.
Und wenn du mehr über Carina wissen willst, dann besuch ihre Seite oder die Seite ihres Blogs.slyt. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes und natürlich auch kannst du die Seite ihrer Sprachschule Svenska Intensiv besuchen. Da gibt es auch viele, viele Sprachkurse. Schau einfach mal das Angebot an. Vielleicht ist da auch was für dich dabei. Ja, ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Wenn du selber Literatur hast, die du empfehlen kannst, wo du sagst, damit habe ich, als ich Schwedisch gelernt habe, gute Erfahrung gemacht, dann schreib mir gerne eine Mail an elchkus@elchkus.de. Dann kann ich in einer späteren Folge auch darauf wieder eingehen. Ja, dir nun eine wunderschöne Woche. Ha det så bra. Vi hörs.
Elchkuss, der Podcast für Schweden.